Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ist die Fußball-WM eigentlich gescheitert, noch bevor sie begonnen hat? Weil alle menschenrechtlichen Bedenken, alle Kritik am Gastgeberland Katar am Ende dann doch kaum eine Rolle gespielt haben? Oder hat diese Fußball-WM vielleicht die Chance, doch etwas zu verändern im Nahen Osten in Sachen Menschenrechte? Es gibt ein Sammelband, herausgegeben von Jan Busse und René Wildangel, der könnte ein bisschen darauf hindeuten. Der heißt nämlich Das rebellische Spiel, die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM. Herausgegeben haben den Sammelband der Politikwissenschaftler Jan Busse und René Wildangel. Und Jan Busse begrüße ich jetzt in München. Guten Tag.
Ja, hallo, danke schön.
Woher nehmen Sie diese Gewissheit, dass Fußball ein rebellisches Spiel ist?
Wir haben uns tatsächlich entschieden, die Region als Ganzes in den Blick zu nehmen, und zwar sowohl zeitgenössisch als auch historisch, und haben einfach festgestellt, dass es grundsätzlich so ist, dass man Fußball und Politik nicht voneinander trennen kann. Das gilt natürlich auch in allen anderen Kontexten, auch bei uns hier in Deutschland oder Europa. Aber im Nahen Osten zeigt sich das dann vielleicht teilweise noch mal deutlich ausgeprägter, weil wir gesehen haben, wir haben einerseits natürlich immer Fußball auch als Instrument von Kontrolle, von Unterdrückung. Es wird von Kolonialmächten eingesetzt zu diesen Zwecken, aber eben auch von Herrschern. Aber, und das ist das, was uns eben auch interessiert hat, auf der anderen Seite haben wir eben dieses emanzipatorische, ermächtigende Potenzial, was Fußball auch immer innewohnt, an verschiedensten Stellen, sei es im Falle von antikolonialen Bewegungen, die nach nationaler Unabhängigkeit streben, aber eben auch beispielsweise verkörpert durch die Ultras während des arabischen Frühlings oder aber auch ganz aktuell im Kontext von Frauenrechtsbewegungen und Protesten im Iran beispielsweise.
Können Sie das noch ein bisschen plastischer machen? Weil ansonsten klingt es mir bislang ein bisschen zu sehr nach dem Statement eines Fußballfans, der eben sagt, doch, Fußball ist was total Rebellisches und Verbindendes. Machen Sie es mit einem Beispiel?
Ja, natürlich. Also das beste Beispiel, was ich immer am anschaulichsten finde, ist die Situation in Algerien nach dem Zweiten Weltkrieg. Algerien war zu dieser Zeit noch komplett unter französischer Kontrolle, und zwar de facto gar nicht mal nur als Kolonie, sondern als integraler Bestandteil Frankreichs. Dementsprechend galt Algerien auch als Teil der Europäischen Gemeinschaft und der NATO damals in den 50er Jahren. Und da formierte sich dann eben auch eine Unabhängigkeitsbewegung, repräsentiert durch die algerische Befreiungsfront FLN. Und es kam zu einem Krieg mit Frankreich, und dieser Krieg verlagerte sich dann sozusagen auch auf den Fußballplatz, denn im Jahr 1958 gründete sich dann eine FLN-eigene Fußballnationalmannschaft, die international auch zahlreiche Spiele bestritt. Und das Besondere daran ist, dass diese Spieler eben tatsächlich Profifußballer aus der ersten französischen Liga waren, die sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dann aus Frankreich herausgeschlichen haben über die Schweiz nach Tunesien, um dann dieses Team mit aufzubauen. Und die setzten da eine Menge aufs Spiel. Das waren gut bezahlte Profis mit vielen Privilegien. Und einige von denen waren auch Teil des WM-Kaders für die Fußball-Weltmeisterschaft, die dann etwas später in Schweden stattgefunden hat, 1958, wo die Franzosen Dritter geworden sind. Also das heißt, da steckte dann auch tatsächlich sportlich ein gewisses Potenzial hinter, und dementsprechend konnte diese Mannschaft auch gerade durch ihre spielerische Qualität auf dieses Anliegen der nationalen Unabhängigkeit Algeriens aufmerksam machen. Und Erfolg hatten dann eben auch die Algerier, als sie dann 1962 unabhängig geworden sind.
Sehr schön, Herr Busse, das war jetzt nicht die Antwort eines Fans. Da habe ich jetzt den Politikwissenschaftler gehört, der Sie ja sind, an der Bundeswehr-Uni in München. Ist es genau das, was Sie als Politikwissenschaftler dazu gebracht hat, ein Buch ausgerechnet über Fußball herauszubringen?
Ja, sicherlich. Also ich würde sagen, da kommen zweierlei Dinge zusammen, und das gilt sicherlich auch für meinen Mitherausgeber René Wildangel. Wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Nahen Osten beruflich, haben dort auch gelebt, und gleichzeitig sind wir Fußball begeistert, und da haben wir die Weltmeisterschaft als gelungenen Anlass gesehen, um sich mal intensiv mit beiden Sachverhalten gleichzeitig zu beschäftigen. Und wir haben natürlich auch gedacht, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, den allgemein interessierten Fußballfan vielleicht ein bisschen mehr für den Nahen Osten und Nordafrika insgesamt zu interessieren.
Was ich wirklich spannend finde, Sie arbeiten ja dann diese rebellische Kraft eben dieses Spieles heraus, und die kann ja nun auch den Regimen und den Autokraten im Nahen Osten und auf der restlichen Welt nicht entgangen sein, diese rebellische Kraft. Warum sind die trotzdem teilweise selbst so fußballbegeistert, dass sie sich nicht nur in internationale Clubs privat einkaufen, um da ihr Spielzeug zu haben, sondern auch im eigenen Land diesen Sport zu fördern, der ihnen ja eigentlich auch gefährlich werden kann?
Ja, sicherlich. Das ist wahrscheinlich immer ein schmaler Grat, denn Fußball gilt auch als ein Instrument der Kontrolle. Das haben die Briten vor allem versucht in ihren Kolonien in Westasien und beispielsweise Ägypten und haben dann eben auch gemerkt, wie sich das gegen sie wenden kann. Und dasselbe gilt sicherlich auch in abgewandelter Form jetzt aktuell für Katar. Und zwar insofern, dass natürlich diese Weltmeisterschaft ein riesiger PR-Coup für die Kataris darstellt. Aber gleichzeitig hat Katar sicherlich auch unterschätzt, wie viel Kritik dann an der Menschenrechtssituation und an den mangelnden Freiheitsrechten in dieser absolutistischen Monarchie auf einmal auf Katar gelenkt ist.
Das finde ich ja ganz spannend, denn Katar ist natürlich mächtig durch das Geld, das es hat, und die FIFA erweckt sehr den Anschein, dass sie sich gerne kaufen lässt. Gleichzeitig dieser PR-Hebel. Katar verspricht sich einen Imagegewinn. Es gibt jetzt sehr viel Kritik. Also ist der Hebel Katars wirklich der längere?
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich nur mit einem gewissen zeitlichen Abstand beantworten. Im Nachhinein, ganz genau. Meine Befürchtung ist da eher, dass in 2-3 Jahren die Erinnerungen an die schönen Bilder von der WM überwiegen werden und die Auseinandersetzung mit der Kritik dann nicht mehr so stark im Vordergrund steht.
Zumal, Sie haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, dieses Mantra vom unpolitischen Sport hat ja wahrscheinlich noch nie gestimmt. Sie beschreiben in Ihrem Buch aber auch, dass politisch fragwürdige Abhängigkeiten den Fans immer wieder auch ziemlich egal sind. Also die Fans von Newcastle zum Beispiel tauchen bei Ihnen auf, die feiern ihre saudischen Eigentümer regelrecht mit dem Stadiongesang gegen andere Vereine. Wir sind reicher als ihr. Also sind Fans manchmal gar nicht besser als Funktionäre?
Also ich glaube, man muss natürlich differenzieren, dass es Fußballfans gibt, die den Sport einfach nur als Ereignis konsumieren. Man denke an die großen Public Viewing Events, die wir auch teilweise eben hatten, gerade auch 2006, wo es wirklich nur um dieses Erleben geht. Und da spielt diese politische Dimension sicherlich keine Rolle. Ich würde aber ganz genauso eben auch betonen wollen, dass es gerade unter den Ultragruppierungen auch zahlreiche Fußballfans und Gruppen gibt, die sehr starken Schwerpunkt auf diese Politisierung legen. Es gibt ja auch diese Initiative in Deutschland, Boykott Katar, die von Fanverbänden getragen ist. Also man muss da sicherlich genauer hinschauen, aber tendenziell haben wir natürlich immer so eine breite Masse, die da womöglich nicht besonders dran interessiert ist an dieser Schattenseite in politischer Hinsicht.
Sie sprechen die Boykottaufrufe an, die es gab, nicht nur aus Deutschland, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, die sind ja verhallt. Wäre das in Ihren Augen aus politischer Sicht sinnvoll gewesen? Hätte es was gebracht? Ein Boykott?
Ich glaube, es hätte nichts gebracht. Ich glaube, das wäre eine symbolische Geste gewesen, mit der man sich der eigenen moralischen Überlegenheit hätte vergewissern können. Und vor Ort, on the ground, hätte das sicherlich nichts geändert. Ich würde eher sagen, das Problem ist ja ein strukturelles. Das heißt, das Problem ist nicht Katar, sondern das Problem ist die Art und Weise, wie Weltmeisterschaften vergeben werden, extrem intransparent, mit hoher Anfälligkeit für Korruption, ohne dass es wirklich Kriterien für Menschenrechtsstandards und Ähnliches gibt. Das heißt, da müsste was geändert werden. Und die Situation in Katar hat uns diese Problematik nur noch mal besonders vor Augen geführt. Und man könnte sagen, dass die WM jetzt dort eine Gelegenheit bietet, mal genauer hinzuschauen. Und das ist eben für Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort auch die Chance, mal Gehör zu bekommen, wenngleich das womöglich auch nur vorübergehend der Fall sein könnte.
Damit kommen wir dann jetzt ja doch noch auf die FIFA, welche Rolle die spielt. Es gibt ganz wenig kritische Stimmen eigentlich so aus der Fußballwelt selber, wie zum Beispiel aus Norwegen, die Verbandspräsidentin, die hat die Vergabe an Katar scharf kritisiert, aber sonst so aus der obersten Ebene relativ wenig. Wie beurteilen Sie das Agieren der FIFA?
Also das Agieren der FIFA ist sicherlich hochgradig problematisch. Allen voran FIFA-Präsident Gianni Infantino betont immer wieder, dass aus seiner Sicht diese Weltmeisterschaft in Katar die beste WM aller Zeiten sein werde Und er hat beispielsweise Anfang des Jahres auch seinen Wohnsitz, zumindest einen Wohnsitz, nach Katar verlegt. Also da wird komplett unkritisch mit der Situation vor Ort umgegangen. Wir erinnern uns ja auch noch an Franz Beckenbauer, der mal sagte, er hätte keinen Sklaven in Katar gesehen. Und das ist etwas, was sich natürlich in großen Teilen des Fußball-Establishments widerspiegelt. Man denke auch an die Einwürfe von Uli Hoeneß zu dieser Thematik, der auch versucht, Kritik sehr stark zu unterbinden. Ich denke, da muss ein sehr starkes Umdenken stattfinden. Und ich würde sagen, dass da natürlich auch die Fußballfans ein gewisses Druckmittel haben, weil sie natürlich auch aus Sicht der FIFA als Konsumentinnen und Konsumenten betrachtet werden.
Am Ende, wenn Sie Ihr Buch den entscheidenden Verantwortlichen beim DFB, bei der FIFA in die Hand drücken könnten, welchen Gedanken sollten die darin lesen und beherzigen?
Ich denke, eine kritische Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass Fußball immer politisch ist, ist besser als genau diese Einsicht zu verleugnen. Und darüber hinaus würde ich sagen, schaut nicht nur auf die 90 Minuten, sondern schaut auch auf das, was abseits des Platzes geschieht.
Das sagt der Politikwissenschaftler Jan Busse. Er hat zusammen mit René Wildangel das Buch herausgegeben, Das rebellische Spiel, die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM. Erschienen ist das Buch im Verlag Die Werkstatt und es kostet 22 Euro. Herr Busse, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.